Die Liebe ist heute unser Thema. Advent der Liebe, also übersetzt heißt es so viel wie Jesus kommt und bringt uns Liebe. Jetzt benutzen wir ja das Wort Liebe so für viele Sachen eigentlich. Ich liebe meine Kinder, ich liebe Hähnchen, ich liebe Schnee, ich liebe, wenn es kalt ist draußen. Ich liebe Sahnetorte und ich liebe Gott. Wir haben im Deutschen eigentlich nicht wirklich eine Vielfalt, dass, wenn wir von der Liebe reden, kann das alles Mögliche bedeuten. Aber um das so wirklich zu verstehen, haben die Griechen, also wenn wir irgendwas lernen wollen von der Bibel oder auch von unserer Kultur, müssen wir immer das griechische Denken verstehen. Die Griechen haben die Mathematik geprägt, die Philosophie, also vieles, was wir heute übernommen haben, auch als Konzepte, kommt von den Griechen. Und sie haben vier Worte für die Liebe. Und wenn wir die nicht verstehen, dann verstehen wir auch die Liebe nicht wirklich. Und das erste Wort, was sie haben, ist die Storge. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das beschreibt im Neuen Testament so die Liebe in einer Familie, zwischen Geschwistern oder die Liebe zu den Eltern oder Verwandten. Das zweite Wort im Griechischen, das kennt ihr bestimmt, ist Eros. Da gibt es ja auch diesen Amor oder den Eros, der da diesen Pfeil schießt und Menschen verlieben sich. Und es wird oft gesagt, dass sich das auf die sexuelle Liebe bezieht, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ursprünglich im griechischen Denken war dieses Eros so diese begehrliche Liebe. Es bezieht sich zwar, kann sich auf einen Mensch beziehen, dass man eine Frau begehrt oder einen Mann begehrt, aber es kann sich auch auf Dinge beziehen. Erst Sigmund Freud hat ja dann diese Liebe und das als Trieb definiert. Und erst durch ihn hat sich Eros nur noch auf Sexualität bezogen. Also das Zweite, dieses Eros, dieses begehrliche Liebe. Und das Dritte, was wir im Neuen Testament finden, ist die Philia, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Bruderliebe. Ich tue was für einen Bruder, einen Freund und ich bekomme was zurück. Das ist die Bruderliebe, also so eine gegenseitige Liebe. Und dann gibt es aber noch eine Liebe und das ist die Agape und das ist die Liebe Gottes. Und das ist richtig spannend, weil wenn von der Liebe Gottes gesprochen wird, tauchen plötzlich ganz andere Merkmale auf. Die Liebe Gottes, sie gibt sich immer selbst dahin komplett. Oder sie geht über ihre Pflicht hinaus. Zum Beispiel die Römer, die waren ja die Besatzungsmacht damals. Und die konnten dich jetzt bitten, wenn sie dich auf der Straße trafen, hey, du gehst jetzt eine Meile mit und du trägst jetzt meine Lidl-Tüten noch, die ich nicht tragen kann. Und dann musste man eine Meile mitgehen. Das war die Pflicht für alle. Und Jesus greift es auf und sagt, wenn dich jemand um eine Meile bittet, mit ihm zu gehen, dann geht zwei. Das heißt, die Agape-Liebe, die tut mehr als ihre Pflicht. Sie geht noch eine zweite Meile. Also erstens, Agape-Liebe, sie gibt sich selbst dahin ihr komplettes Leben. Wenn wir mit dieser Liebe lieben, geben wir uns hin. Zweitens, sie tut mehr als ihre Pflicht. Drittens, die Agape-Liebe ist bedingungslos. Keine Bedingung. Jemand liebt dich so, wie du bist. Nicht so, wie du sein sollst, sondern so, wie du bist. Und viertens, die Agape-Liebe offenbart sich in Jesus Christus. Und das versuche ich heute an diesem dritten Advent, an diesem vorweihnachtlichen Gottesdienst zu erklären. Die Agape-Liebe offenbart sich in Jesus Christus. Ich habe jetzt extra das Headset, damit ich ein bisschen näher zu euch komme. Ist schon weit weg, oder? Sonst denkt ihr, das, was der da vorne sagt, das betrifft mich ja gar nicht. Deswegen habe ich mich vielleicht auch nach hinten gesetzt. Sage ich immer gern, weil ich saß meine ganze Schulzeit auch immer gerne hinten. Aber wisst ihr was? Der Lehrer sieht immer die hinten besser, habt ihr das gewusst? Weil man guckt immer nach hinten, die vorne sieht man gar nicht. Habe ich aber erst gemerkt, als die Schule vorbei war. Genau, ich will ein bisschen näher zu euch, weil ich will euch ja mitnehmen auf diese Reise. Und ich habe ein Gleichnis heute, was ich ein bisschen anders auslege. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Matthäus 13, 41 und davor, Jesus stellt so Gleichnisse vor. Und es ist ein Doppelgleichnis, es ist der Schatz im Acker und die Perle, die ein Kaufmann findet. Und die gängige Auslegung ist, dass wir so pflügen auf diesem Acker und dass wir plötzlich diesen Schatz finden, also es geht ums Reich Gottes, und dass dieser Schatz halt Gott ist, dass wir Gott finden. Und das zweite Gleichnis ist, ich lese euch das vielleicht vor, das muss man mal gehört haben. Also interessant ist eigentlich, wie kurz dieses Doppelgleichnis ist vom Schatz im Acker. Matthäus 13. Also Jesus ist so ein Meister der Kürze. Das können viele Redner heutzutage sich kurz fassen. Ich kann es auch nicht. Je kürzer ich predigen muss, umso schwerer ist eine Predigt für mich. Jesus, es ist das kürzeste Gleichnis, Matthäus 13. Es geht ums Himmelreich. 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Jetzt der zweite Teil. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also Jesus greift hier was auf, von einem Schatz im Acker und von einer Perle. Und er kann es deswegen so kurz machen, weil jeder weiß, was gemeint ist. Jeder kennt die Situation damals, wenn du Geld hattest oder was Wertvolles, dann musstest du das irgendwo außerhalb vergraben, weil selbst in deinem Haus die Römer hätten es irgendwann gefunden. Das ist der erste Teil von dem Schatz. Solche Geschichten finden wir oft im Altertum, auch im Judentum. Und dann kommt der zweite Teil von dieser kostbaren Perle. Und von kostbaren Perlen haben wir im ganzen Judentum, im Alten Testament und in allen jüdischen Schriften keine einzige Geschichte. Also es ist interessant, Jesus nimmt was ganz Externes und bringt es als ein Beispiel. Und er spricht von einem Kaufmann, der eine kostbare Perle suchte. Und als er sie findet, verkauft er alles nur, um diese ganz kostbare Perle zu finden. Jetzt müssen wir verstehen, Perlen, es gab ja auch in Israel so, konnte man keine Perlen finden. Also Perlen gab es dann im Persischen Golf oder im Indischen Ozean, noch im Roten Meer, aber das war eigentlich weit weg. Aber Perlen, wenn jemand eine Perle hatte, so eine kostbare, die so perlmutmäßig so glänzt, das war was ganz Wertvolles. Da mussten Menschen tief dafür tauchen, da gab es so Perlentaucher, die haben sich eingeschmiert mit Pech, damit die Haie sie nicht angreifen. Und dann sind die 50 Meter runtergetaucht, ohne Atemschutz. Und dann haben sie irgendwann an der Glocke gezogen und wurden schnell wieder hochgezogen. Da haben viele auch ihr Leben verloren. Und wenn sie Glück hatten, hatten sie da unten in den Korallenriffen irgendwann eine wunderschöne Perle gefunden. Und dieser Kaufmann, der ist jetzt auf der Suche nach Perlen. Der ist unterwegs auf dem Markt, der bewegt sich unter den reichen Leuten und er sucht und sammelt kostbare Perlen. Da gibt es auch nicht viele. Es war erst im 3., 4. Jahrhundert, als unter Alexander der Große, hat es erst angefangen, dass man das entdeckt hat. Und wir wissen auch heute, dass auch dann Karl der Große zum Beispiel, der hatte mal so eine wertvolle Perle. Er hat sie verkauft und konnte dafür ein ganzes Land kaufen in Südamerika. Er war ja spanischer König. Und wir wissen, dass Kleopatra Perlen sammelte im Wert von Millionen. Die sind irgendwie kostbar, wenn man die anschaut. Die haben, so eine Perle wirkt eine Faszination aus. Und jetzt heißt es eben, dieser Kaufmann sucht die Perle und findet sie. Und verkauft alles, was er hat. Und was ich darin sehe, ist eigentlich ein Bild für das, was wir jetzt an Weihnachten erleben. Dass Gott, der Vater, uns sucht. Er ist auf der Suche nach uns. Und irgendwann findet er uns. Und wenn er uns gefunden hat, ist er bereit, alles zu verkaufen, was er hat. Und ich habe mich gefragt, was ist es denn, was uns in Gottes Augen so kostbar macht, dass er bereit ist, alles zu verkaufen? Warum bist du denn so kostbar heute Morgen? Was definiert deinen Wert? Und ich habe mich erinnert, wie Jesus mit den Juden damals diskutiert, mit den Pharisäern. Und es geht um Geld und um Steuern. Und die Pharisäer fragen, sollen wir eigentlich dem Kaiser Steuern zahlen? Und Jesus nimmt so einen Silberdrachme, so das war das Geld für die Steuer, und er fragt die Pharisäer, welches Bild ist denn auf dieser Münze? Und sie sagen, das Bild des Kaisers. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser was des Kaisers und gebt Gott, was Gottes ist. Also, die fragen eben Jesus, hey, was ist die Steuer? Und er zeigt dieses Bild auf dieser Münze. Und damit sagt er, hey, diese Münze, diese Steuermünze, das gehört dem Kaiser. Und gebt Gott, was Gottes ist, sagt er. Manche denken jetzt, das ist der Zehnte gemeint, aber das ist was anderes gemeint, aus meiner Sicht. Nämlich Gott gehört unser Leben. Und er sagt damit, nicht gebt Gott euren Zehnten, sondern sagt damit, gebt Gott, was Gott gehört, und das ist euer Leben. Und wieso? Weil das Bild Gottes ist auf uns. Auf dieser Münze ist das Bild des Kaisers, aber auf uns ist das Bild Gottes. Gott hat uns ja in seinem Bild geschaffen. Das heißt, wenn Gott dich heute Morgen ansieht, dann sieht er sich selbst. Wenn Gott dich sieht, sieht er sich selbst und er sieht etwas, was er geschaffen hat, in seinem Bild. Und er sagt, das gehört mir, du gehörst ihm. Und wenn er dich sieht, dann sieht er das Kostbarste, was er nur sehen kann. Er sieht diese Perle. Und er ist auf der Suche nach Perlen, die er zurückkaufen kann. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eure Kinder, oder wenn ihr Kinder, nee, es geht eigentlich um eure Kinder, wenn ihr sie anschaut und sie spielen, und das sieht man sich selber in seinen Kindern. Und wir sind Gottes Kinder und Gott sieht sich selbst. Das Problem ist jetzt aber, wir gehören Gott, habe ich gerade gesagt, aber wir wurden verkauft, schreibt Paulus. In Römer 7, Vers 14, da geht es darum, dass wir verkauft wurden unter die Sünde. Und das müssen wir verstehen, sonst können wir nicht verstehen, was gemeint ist, dass Jesus uns zurückkauft und dass Jesus kommen musste. Also früher bei den Römern, da war das so, wenn die in der Schlacht ein Volk erobert haben, haben sie viele mitgenommen, Männer als Sklaven und Frauen auch. Und dann haben sie die weiterverkauft. Und wenn du als Soldat Sklaven verkauft hast, hast du Geld gekriegt. Du hast ja einen Händler verkauft. Und die Händler wiederum haben sie irgendwo auf einem Markt verkauft. Wenn du oder ich jetzt auf so einen Markt gehen, dann wird man da Menschen sehen und würden sofort erkennen, das ist ein Sklave. Und zwar jemand, der unter dem Speer ist oder unter dem Speer steht. Das heißt, damit jeder gleich das sieht, hat man die Sklaven auf einen Block gestellt, so hinten so ein Pfosten und über ihn drüber so ein Speer. Das war so ein Zeichen, dieser Mensch ist unter einen Speer verkauft. Der steht unter der Herrschaft, unter der Sklaverei. Wenn du den haben willst, dann kannst du ihn kaufen. Der steht unter einem Speer, der ist besiegt, heißt es. Und den kannst du kaufen und dann steht er unter deinem Speer, unter deiner Herrschaft. Ein Sklave ist verkauft. Und wenn Paulus sagt, dass wir in Römer 7, Vers 14, dass wir verkauft sind unter die Sünde, dann meint er, dass wir unter diesem Speer der Sünde stehen. Wir sind verkauft worden. Wegen der Sünde hat Satan die Macht gewonnen. Wir stehen unter dieser Sünde. Und jetzt kommt eben Jesus und er geht auf diesen Sklavenmarkt und er kauft dich zurück. Er sucht diese kostbaren Perlen auf diesem Sklavenmarkt und er will sie zurückkaufen und will sie freisetzen. Und den Begriff, den Paulus auch verwendet, heißt, wir sind erlöst durch sein Blut. Also er hat uns schon frei gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff, ihr seid doch bestimmt, so, habt ihr so eine Aktien-App, so Finanzmarkt? Wenn man da so Sachen zurückkauft, dann heißt es, dass man sie redeemt. Also so Aktienrückkäufe, man kann sie redeemen. Das heißt, wenn man etwas erlöst oder zurücklöst, was einem vorher gehört hat, dann redeemt man das. Und der gleiche Begriff gebraucht Petrus zum Beispiel, wo es heißt, dass Jesus uns erkauft hat durch sein Blut. Das heißt, Jesus musste uns zurückkaufen und befreien von dieser Herrschaft der Sünde. Es ist was, was vorher ihm gehört hat. Das habe ich ja gemeint. Wir gehören eigentlich Gott. Wir wurden verkauft unter die Sünde. Und Jesus kauft uns zurück. Das war der einzige Weg, den es gab. Und jetzt ist die Frage, wie macht er das? Und das ist Weihnachten. Wie hat Jesus uns zurückgekauft? Bevor das Neue Testament geschrieben wurde, hat man so Lieder gesungen. So hat man sich getroffen und hat ein Lied gesungen. Und es gibt ein Lied, und das kannten alle auswendig. Es steht in Philipper 2, Vers 4. Das Knechtslied heißt es manchmal. Ich lese es vor. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also das war ein Lied, das haben die gesungen und da steht drin, dass Jesus sich entäußert hat. Versteht kein Mensch. Jetzt gibt es Theologen, die diskutieren ganz viel über das Wort, das heißt Kenosis in Griechisch. K-E-N-O-S-I-S. Da gibt es Vorträge, da versteht man gar nichts mehr. Aber es ist eigentlich was ganz Einfaches. Kenosis heißt, ich entleere mich selbst. Ich gebe mich so hin, dass ich mich selbst auflöse und ich nicht mehr existiere. Ich mache mich komplett leer. Ich habe einen guten Vergleich gehört, was das bedeutet. Jesus entleerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt, also unsere Gestalt an. Stellt euch mal vor, da ist so eine Bande mit Hunden und ihr wollt irgendwie mit diesen Hunden reden und ihr könnt aber nicht mit denen reden, die verstehen euch nicht, ihr erreicht die nicht. Also entscheidet ihr euch, dass ihr ein Hund werdet, wenn ihr das könntet. Und jetzt seid ihr plötzlich ein Hund und ihr wohnt jetzt plötzlich nicht mehr hier in diesen tollen Räumen, wo es warm ist, sondern ihr sitzt jetzt draußen, wo es kalt ist, in so einer Hundehütte. Totale Erniedrigung. Und wenn ihr jetzt was sagen wollt zu euren Hundekollegen und ihr wollt denen sagen, Gott liebt dich oder irgendwas, dann kommt nur wow, wow raus. Und sie verstehen euch gar nicht. Das soll so ein Vergleich sein. Jesus hat sich komplett erniedrigt. Er wurde Mensch, also er wurde Knecht. Er kam in irgendeinem Stall zur Welt. Und er wollte uns von dieser Herrlichkeit Gottes erzählen und wir haben ihn gar nicht verstanden. Er entäußerte sich selbst, das ist diese Kenosis. Und warum tut er das? Weil er dich liebt. Warum tut er das? Weil er diesen Wert, er tut es nur für dich. Gott, der Vater, hat ihn gesendet und er tut es nur für dich, weil du diese kostbare Perle bist, die er verloren hat. Und er macht sich auf die Suche wie dieser Kaufmann und er sucht diese Perle, bis er sie findet. Und wenn er sie gefunden hat, dann verkauft er alles, was er hat. Und das ist gemeint, Jesus hat alles verkauft, was er hatte. Er hatte nichts mehr. Und manche sagen, ja, Gott liebt mich nicht, Gott macht das nicht, Gott macht das nicht. Aber Gott hat alles gegeben. Gott ist bankrott gewesen danach. Er hatte nichts mehr. Er konnte nicht mehr geben wie sein Sohn. Vielleicht kennt ihr das. Ich denke manchmal drüber nach, oh, wenn ich verfolgt werde, kein Problem. Ich lasse mich ausfoltern für Jesus oder so. Das macht mir nichts. Aber dann denke ich, aber wenn meine Kinder angetastet werden, dann wird es für mich ein Problem. Wenn irgendjemand mein Kind antastet, dann habe ich ein Problem. Deswegen, dass Gott seinen Sohn gibt, ist ja noch viel mehr. Er gibt seinen Sohn dahin. Und er demütigt sich und ist gehorsam bis zum Kreuz, Jesus. Und am Kreuz, er kauft er dann durch sein Blut, kauft er uns von diesem Sklavenmarkt zurück. Und das ist die Liebe Gottes. Damit ist es erklärt. Die Liebe Gottes ist, dass Jesus Mensch wird. Und ganz oft hören wir das, Gott liebt dich. Das hören wir. Das gibt es Geschwister, nicht jetzt bei uns, aber in anderen Gemeinden. Du erzählst denen, hey, ich habe gerade das und das, mir geht es gerade echt schlecht. Und sagen die dir, Gott liebt dich. Das kommt bei mir gar nicht an. Das höre ich gar nicht. Weil wir das schon zu oft gehört haben, Gott liebt dich. Aber Gott liebt dich wirklich. Aber das Problem ist auch, dass wir das nicht verstehen können. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 19. Er schreibt, dass er ein Gebet spricht für seine Mitgeschwister. Nämlich, dass sie die Liebe tiefer verstehen sollen. Epheser 3, Vers 19. Ich bete, dass ihr die Liebe, diese Liebe, immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Also Paulus sagt quasi, ich bete für euch, damit ihr die Liebe versteht, die man mit dem Verstand nicht erfassen kann. Also das Problem ist quasi, die Liebe können wir gar nicht verstehen. Deswegen, wenn ich euch jetzt sage, Gott liebt dich, dann verstehst du das erstmal gar nicht. Der Verstand reicht nicht aus, um vielleicht auch nur ein Stück davon zu begreifen. Das bleibt irgendwie im Kopf hier hängen, so, wenn wir das hören. Und Jesus ist aber gekommen an Weihnachten und er möchte, dass es vom Kopf zum Herz kommt. Das ist ja der längste Weg, das habt ihr ja schon gehört, vom Kopf zum Herz. Dass wir das verstehen. Paulus muss dafür beten. Darum muss man bitten. Ich bete für euch und das mache ich zu Hause. Ich bete für euch und auch für mich, dass wir diese Liebe verstehen. Dass wir das irgendwie verstehen. Ich habe jetzt die ganze Woche gebeten, ich habe immer gemerkt, ich verstehe das gar nicht. Was heißt denn das, dass Gott mich liebt? Und ich versuche es jetzt so ein bisschen zu erklären. Aber was es heißt, und jetzt werde ich so ein bisschen praktisch noch. Es heißt, dass er dich liebt. Und er möchte was erneuern in uns, weil wir das manchmal nicht glauben, weil wir es nicht verstehen. Aber manchmal glauben wir es auch nicht, weil wir es nicht erlebt haben. Oder weil wir das Gegenteil erlebt haben. Manchmal haben wir Ablehnung erlebt. Da gibt es Menschen, es fängt schon im Kindergarten an, dann sagt jemand zu meiner Tochter, du hast große Ohren oder du bist irgendwie gemein. Oder in der Schule, du bist nicht mehr meine Freundin. Und wir erfahren Ablehnung und es geht weiter. Und wir erfahren im Beruf, sagen die Leute, hey, du bist irgendwie komisch drauf. Oder du siehst komisch aus oder du bist dick und dünn oder du hast eine krumme Nase. Und Leute tragen Dinge an uns heran, obwohl wir sie gar nicht darum gefragt haben. Und wir fühlen uns abgelehnt. Und irgendwann festigt sich das in uns, wir fühlen uns abgelehnt oder wir fühlen uns verlassen, das kann auch sein. Deine Eltern haben sich nie gekümmert, war nie jemand da. Dein Partner ist nie da, er fühlt sich verlassen, einsam. Und eigentlich glaubst du das gar nicht, dass Gott dich liebt, das dockt gar nicht an. Weil deine Lebensrealität ist eine ganz andere, du bist abgelehnt. Das ist deine Lebensrealität, damit bist du aufgewachsen und es hat sich so gefestigt, du hörst es gar nicht mehr, dass Gott dich liebt. Und wie kriegen wir denn das raus, ob wir abgelehnt sind? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich wage mal so einen Schritt, ein bisschen tiefer heute zu gehen. Ich möchte euch aber nicht zu nahe treten. Aber man nennt es in der Psychologie, ich weiß, das ist freudianisch, ich bin eigentlich nicht freudianisch, das ist nicht gut, so tiefenpsychologisch. Aber es gibt so Dissoziationsketten. Das finde ich eigentlich noch gut. Und zwar funktioniert es so, ich sage euch ein Wort und ihr müsst sagen, was ihr als erstes denkt, was ihr als zweites denkt und was ihr als drittes denkt. Ihr müsst nicht sagen. Ich mache das jetzt mal. Ich würde euch was sagen und das, was ihr als erstes denkt, das ist das, was bei euch da ist. Das nennt man Dissoziationskette, so kriegt man raus, was wirklich innen vorgeht. Ich sage euch jetzt mal drei Worte. Ihr macht jetzt mit und wir probieren das mal aus. Also wenn euch das sagt, jetzt, oh Mann, jetzt kommt damit so Zeugs, dann denkt kurz über das WM-Spiel von gestern nach oder so, keine Ahnung. Ich mache es trotzdem. Drei Worte, ihr denkt nach. Garten. Was kommt euch da in den Kopf? Erstens, zweitens, drittens. Politik. Hund. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Das, was da jetzt vorkommt, ich nehme mal Politik, bei mir kommt das sofort, oh, Stress. Wenn ich Garten höre, kommt bei mir auch Stress. Weil bei uns war Garten immer Stress. Was kommt bei euch mit Garten? Arbeit. Okay. Ah ja, da oben habt ihr was zum Garten, ja?
Ernte.
Ah, guck mal. Schön. Politik brauche ich nicht fragen, ist wahrscheinlich auch eine negative Assoziation. Das heißt, auch mit Gottes Liebe ist es genauso, wenn ich jetzt sage Gottes Liebe oder ich sage mal was anderes, Vater, was denkt ihr dann? Wenn wir Gottes Liebe hören, assoziieren wir was. Und diese Assoziation, das möchte ich heute Morgen, dass wir umdenken. und dass, wenn wir diese Liebe hören, dass es unser tiefstes Inneres erreicht, ich gehe jetzt mal nur bis zum Herz, ich gehe gar nicht weiter, dass unser Herz erreicht und dass wir im Herzen verstehen, dass Gott uns liebt. Eine andere Möglichkeit ist noch, wie ich rauskriege, ob ihr abgelehnt seid oder sowas oder verlassen. Wenn ich beobachte, wie ihr mit Kritik umgeht oder ich selber jetzt auch. Wenn dich jemand kritisiert, wie gehst du damit um? Was löst es in dir aus? Das zeigt, wo du stehst. Und oft, wenn ich jetzt da weiter bohren würde, das will ich jetzt nicht, aber irgendwann kommt zutage, dass es Dinge gibt, wo wir das Gefühl haben, dass wir nicht geliebt sind. Und an diesen Dingen, da kann diese Assoziation mit Gottes Liebe nicht andocken. Es gibt Bereiche, da dockt es nicht an, weil da ist was anderes gefestigt in uns drin. Da haben wir uns festgelegt, dass wir abgelehnt sind, dass wir einsam sind. Es gibt verschiedene Sachen. Und da möchte aber Gottes Liebe andocken und möchte in der Tiefe deines Herzens, ich bleibe jetzt einfach mal bei Ablehnung, dir sagen, dass du angenommen bist. Du bist nicht abgelehnt, sondern du bist angenommen. Und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes geht so tief, sie geht so bis an unser Herz. Und Gott sagt dir, du bist angenommen, du bist geliebt. Und da will Gott hin, Gott will an dein Herz. Und er will dir sagen, ich liebe dich. Auch wenn Menschen dich vielleicht abgelehnt haben, sagt er dir, aber ich nehme dich an. Ich nehme dich an, so wie du bist. Du brauchst bei mir nicht irgendwie tolle Haare haben, keine schöne Frisur. Du musst nicht abnehmen, nicht zunehmen. Du musst nicht irgendwas, sondern ich nehme dich so an, wie du bist. Das sagt Gott dir. Gott, der Vater, sagt dir, ich liebe dich. So wie du bist und nicht so, wie du sein willst, sagt Brennan Manning. Und er sagt weiter, denn du wirst sowieso nie so sein, wie du sein sollst. God loves you as you are and not as you should be, because you're never gonna be as you should be. Also Gott liebt dich so, wie du bist, nicht so, wie du sein sollst. Und jetzt kommt ein letzter Schritt, da wir die Liebe ja nicht verstehen können und das auch manchmal uns übersteigt, fordert Gott uns heraus, dieser Liebe zu glauben. Wir müssen das auch glauben. Es reicht nicht nur, das zu fühlen oder jetzt irgendwie im Herz das zu erleben. Wir müssen es auch einfach glauben und sagen, okay Gott, ich glaube das, du liebst mich, ich glaube es. Und zweitens, wir müssen auch dieser Liebe vertrauen und uns fallen lassen und sagen, hey Gott, du liebst mich. Ich weiß, hier ist schwierig, dort ist schwierig. Für euch jetzt zum Beispiel in der Ukraine, was ihr alles erlebt, so viele Schwierigkeiten, Probleme, Krieg, Mord, Tod, alles. Aber wir dürfen uns auch trotzdem fallen lassen und wissen, dass Gott uns liebt. Und wir müssen auch glauben, dass er uns liebt. Glauben heißt, wir müssen einen Schritt machen. Glauben heißt, als Mose hier am Meer stand und das Meer sich teilen sollte, musste er auch glauben. Er musste diesen Schritt machen, diesen Stab nehmen und zu diesem Meer vorangehen. Und deswegen kommen wir manchmal nicht raus aus diesem Ding, weil wir nicht im Glauben einen Schritt gehen. Nochmal Epheser 3, Vers 19, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Dann Vers 19 hatte ich vorhin gelesen. Auch die Liebe Christi erkennen könnt. Darum geht es, die Liebe Christi zu erkennen. Die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Das heißt, wer die Liebe Christi erkennt, wird erfüllt, bis er die ganze Fülle Gottes erlangt. Also ein erfülltes Leben hat die Liebe Christi erkannt. Das aber ist das ewige Leben, also dieses Kennenlernen, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also hier ist auch noch der Sinn des Lebens ist, dass wir Gott den Vater, der allein wahrer Gott ist, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Und das ist Weihnachten, dass wir Gott kennenlernen und seine Liebe erleben und kennenlernen. Das war jetzt die Auslegung von dem Gleichnis von der Perle. Du bist so kostbar wie diese Perle. Und jetzt möchte ich euch einladen zu einem Gebet. Ich möchte beten einfach, dass wir das heute Morgen erleben, dass wir es spüren, dass wir das erkennen. Amen.